DW Menschen und Märkte.
Noch ist alles offen. Deutsche Bank und Commerzbank sprechen über Fusion. Mit Hochgeschwindigkeit in die Zukunft. Deutschland versteigert 5G-Frequenzen. Fahrerlos auf der Straße, der Fahrdienst Uber ein Jahr nach dem tödlichen Unfall. Und wer macht das Rennen? Bei Batterien haben Hersteller aus Asien die Nase vorn. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. Schon lange kochte die Gerüchteküche. Nun ist es offiziell. Die Deutsche Bank und die Commerzbank führen Gespräche, um einen möglichen Zusammenschluss zu sondieren. Finanzminister Olaf Scholz dürfte das freuen, wünscht er sich schon lange einen deutschen Champion in der Bankenwelt. Andere sehen das Ganze jedoch sehr kritisch. Lars Hoffmann.
Die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank sorgen vor allem für eines: für Unsicherheit. Analyst Dieter Hein von Fair Research glaubt, für die Deutsche Bank könne es bei einer Fusion eigentlich nur ein Ziel geben.
Für sie macht es nur Sinn, wenn sie massiv Kosten einsparen kann, das heißt Filialen schließen und Mitarbeiter hauptsächlich bei der Commerzbank abbauen. Also von daher würde ich meinen, wenn es zustande kommt, reden wir nicht von ein paar Tausend, sondern von ein paar Zehntausend Stellen.
Ähnlich düster schätzt man das Ganze bei der Gewerkschaft Verdi ein. Jan Duschek ist bei Verdi für den Bankensektor zuständig. Und er ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Jan Duschek rechnet damit, dass bei einem Zusammengehen der beiden Banken unmittelbar 10.000 Arbeitsplätze gefährdet wären. Mittelfristig sogar 30.000. Eine unerträgliche Vorstellung für den Gewerkschafter bei insgesamt derzeit rund 140.000 Arbeitsplätzen bei den beiden Banken.
Wir sehen auch mit Blick auf die Kunden im Privat- und Firmenkundengeschäft keinen Mehrwert. Hier sind beide Häuser aus sich heraus bisher sehr stark. Und hier kommt es eben nicht zu einer Ergänzung von Stärken bei den Häusern, sondern zu einer Überlagerung von Stärken, die unweigerlich in einem Personalabbau münden würde. Und damit aber auch zu einem Service- und Leistungsabbau für die Kundinnen und Kunden führen würde.
Beobachter sagen, vor allem der Bund, namentlich Finanzminister Scholz, habe Druck auf die beiden Banken ausgeübt, eine Fusion auszuloten. Immerhin hält der Bund noch immer 15% an der Commerzbank, ist hier der größte Einzelaktionär. Olaf Scholz' Ziel dürfte es sein, eine international wettbewerbsfähige Großbank zu schaffen. Auch um eine Übernahme durch eine ausländische Großbank zu verhindern. Allerdings ist Jan Duschek von Verdi da skeptisch.
Und hier würde eine Synergie auch nicht dazu führen, dass jetzt eine Bank entsteht durch eine Fusion, die deutlich stärker wäre als bisher. Das ist absolut nicht zu erkennen.
Selbst nach heutigen Maßstäben wären Deutsche Bank und Commerzbank gemeinsam im internationalen Vergleich bestenfalls eine kleine Großbank. Beide bauen aktuell ohnehin noch immer Stellen ab. Die Commerzbank steckt noch immer im Umbau. Genauso die Deutsche Bank. Sie hat ihre IT-Probleme noch nicht gelöst und es sind noch nicht alle Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Und die Rolle der Deutschen Bank im 200 Milliarden Euro schweren Schwarzgeldskandal bei der Danske Bank interessiert verschiedene Behörden auch noch. Analyst Dieter Hein verweist darauf, dass die Geschäfte auch nicht wirklich rund laufen. Die dreistelligen Millionengewinne 2018 nach teils Milliardenverlusten in den Vorjahren könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass andere internationale Großbanken die Krisenjahre deutlich besser überwunden haben, sagt Dieter Hein.
Beide Banken verdienen eigentlich kein Geld in sehr guten wirtschaftlichen Zeiten. Und von daher gibt es wohl von der Politik den Wunsch, dass sich die beiden zusammenschließen. Ob das allerdings die Probleme, die beide haben, lösen wird, muss ich es zeigen. Ich bin unter dem jetzigen Management bei beiden Banken da sehr skeptisch.
Allerdings scheinen die Banken selbst auch noch skeptisch zu sein. Deutsche Banksprecher Jörg Eigendorf betont, eine Fusion mit der Commerzbank müsse wirtschaftlich sinnvoll sein.
Diese Sondierungsgespräche sind ergebnisoffen. Sie werden eine Weile brauchen, denn uns geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Wie lange jetzt geredet und gerechnet wird, ist unklar. Genauso unklar ist, ob sich Deutsche Bank und Commerzbank am Ende tatsächlich dazu entschließen, zusammenzugehen.
Die Zukunft heißt 5G. Dieser neue Mobilfunkstandard wird gebraucht, damit Industrie 4.0, das Internet der Dinge oder selbstfahrende Autos so richtig Fahrt aufnehmen können. Mit ihm sollen Daten rund 100-mal schneller transportiert werden als mit dem aktuellen LTE-Standard. Morgen, am 19. März, soll die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland beginnen. Der Weg dahin war steinig, wie Andreas Becker berichtet.
Vier Unternehmen bieten ab Dienstag auf die Frequenzen. Es sind die Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch. Huawei bietet nicht mit. Der chinesische Konzern ist kein Netzbetreiber, sondern stellt Technik her, mit der andere Firmen ihre Netze betreiben. Trotzdem könnte das Unternehmen bei den Strategien der Bieter eine Rolle spielen, doch dazu später mehr. Einen Auktionator mit Holzhammer, der ständig "Wer bietet mehr?" ruft, den würde es bei dieser Versteigerung nicht geben. Und, kein Witz, wer mitbieten will auf die Mobilfunkfrequenzen, der muss vorher sein Handy abgeben.
Die Versteigerung findet unter sehr hohen Sicherheitsanforderungen statt. Die Bieter geben ihre Gebote in voneinander getrennten Räumen ab, in ein autarkes Versteigerungsnetzwerk. Die Bieter können untereinander nicht kommunizieren. Sie müssen auch Handys vorher abgeben. Ihnen steht allerdings die Möglichkeit einer gesicherten Kommunikation mit ihren jeweiligen Konzernzentralen zur Verfügung.
Sagt Fiete Wulff, Sprecher der Bundesnetzagentur. Das ist die Behörde, die den Telekom-Sektor reguliert und auch die Frequenzen versteigert. Die Auktion findet in einem Gebäude der Agentur in Mainz statt. Insgesamt stehen 41 Frequenzblöcke zum Kauf, auf die gleichzeitig in vorher festgelegten Schritten geboten werden kann. Nach einer Stunde endet eine Runde, dann gibt es eine kurze Pause und die aktuellen Höchstgebote werden bekannt gegeben, auch im Internet. Morgens um 8 Uhr geht es los und dann in Stundenschritten durch den Tag. Die letzte Runde beginnt abends um 17:30. Erst wenn es keine neuen Gebote für Frequenzblöcke mehr gibt, ist die Auktion vorbei. Aber das kann dauern, sagt Fiete Wulff.
Die Dauer einer solchen Versteigerung lässt sich durch uns überhaupt nicht prognostizieren. 2015, die letzte große Versteigerung, endete nach 181 Gebotsrunden. Das hat 3 Wochen gedauert. 2010 hat es gar 6 Wochen gedauert.
Dass die Auktion wie geplant am Dienstag beginnen kann, war lange zweifelhaft, weil einige Firmen vor Gericht gezogen waren. Die 3 großen Netzbetreiber, Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica, halten die Auflagen für zu streng. Bis 2022 sollen sie in jedem Bundesland 98% der Haushalte mit schnellem Internet versorgen. Außerdem sind sie gezwungen, mit Wettbewerbern zumindest darüber zu verhandeln, ob diese ihr Netz benutzen dürfen. Auf der anderen Seite wollte der Anbieter Freenet, der kein eigenes Netz hat und nicht auf neue Frequenzen bietet, die großen Mobilfunkfirmen gerichtlich verpflichten, ihre Netze für kleine Anbieter zu öffnen. All diese Eilanträge hat das Kölner Verwaltungsgericht am Freitag vergangener Woche abgewiesen und so den Weg freigemacht für die Versteigerung. Die Bundesnetzagentur sieht ihre Auflagen durch das Gericht bestätigt.
Wir freuen uns über diese Entscheidung des Gerichtes, die auch unsere Position inhaltlich hier unterstützt. Diese Auflagen, die die Bundesnetzagentur hier macht, die sind ambitioniert. Gleichzeitig sind sie ein Kompromiss zwischen dem, was politisch wünschenswert wäre und eben dem, was wir für wirtschaftlich angemessen halten, wo wir sagen, das können wir den Unternehmen zumuten. Die Auflagen sind klar und die Bieter sind jetzt am Zug, in der Auktion zu signalisieren, was ihnen die Frequenzen wert sind.
Kritik kommt dagegen vom Branchenverband Bitkom, der auch die Mobilfunkfirmen vertritt. Verbandspräsident Achim Berg sprach am Montag von einem Auflagenkorsett für die beteiligten Unternehmen, das deren geplante Investitionen in Frage stelle. Eine große Unklarheit bleibt auch nach Auktionsbeginn, denn die Bieter wissen nicht, in welchem Umfang sie beim Aufbau ihrer 5G-Netze Technik des chinesischen Ausrüsters Huawei einsetzen dürfen. Das führt zu Unsicherheit über die Kosten des Netzausbaus. Die USA machen Druck auf die Bundesregierung, Huawei völlig von der Netzinfrastruktur auszuschließen. Dass es so weit kommt, ist allerdings unwahrscheinlich. Nachdem der US-Botschafter Richard Grenell mit Konsequenzen gedroht hatte, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass solche Entscheidungen nicht in Washington, sondern in Berlin getroffen werden.
Für die Bundesregierung ist die Sicherheit, auch gerade bei dem Ausbau des 5G-Netzes, aber auch sonst im digitalen Bereich, ein sehr hohes Gut. Deshalb definieren wir für uns unsere Standards.
Für dieses Frühjahr erwartet die Bundesnetzagentur aktualisierte Sicherheitsanforderungen für die deutschen Netze, die dann für alle Netzbetreiber und für die Ausrüster gelten, also auch für Huawei. Kann die Unsicherheit in Sachen Huawei dazu führen, dass die Netzbetreiber weniger Geld für die Frequenzen bieten, weil sie mit höheren Kosten für den Netzausbau rechnen? Die von der DW kontaktierten Firmen verwiesen auf die Auktionsregeln, die es ihnen verbieten, sich zu ihrer Bieterstrategie zu äußern. Ein Sprecher von Telefonica teilte mit, sein Unternehmen beteilige sich nicht an den aktuellen Spekulationen, pflege bei 5G aber die Zusammenarbeit mit mehreren Dienstleistern. Wie viel Geld die Versteigerung der Frequenzen letztlich bringt, ist ebenfalls offen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnete im Herbst noch mit 4 bis 5 Milliarden Euro. Es gehe aber gar nicht darum, so viel wie möglich einzunehmen, sagt Netzagentursprecher Wulff.
Unser Ziel ist es, die Frequenzen effektiv zu vergeben an die Unternehmen, die in der Lage sind, damit hinterher das Mobilfunknetz in Deutschland zu verbessern.
Im Sommer 2000 war das noch anders. Damals versteigerte der Staat sogenannte UMTS-Mobilfunkfrequenzen für umgerechnet 50 Milliarden Euro. Ein Scheinerfolg, wie sich später herausstellte. Anschließend fehlte das Geld für den flächendeckenden Netzausbau.
Müdigkeit, Unaufmerksamkeit oder Trunkenheit. Wenn der Mensch nicht mehr hinterm Steuer sitzt, werden viele Unfälle, die durch menschliches Versagen entstehen, vermieden. Leider sind selbstfahrende Autos aber nicht völlig sicher. So wurde vor einem Jahr eine Frau durch ein selbstfahrendes Auto des Fahrdienstes Uber getötet. Nicole Marquardt über die Konsequenzen, die Uber aus diesem Unfall gezogen hat.
Es dauerte 9 Monate, bis sich Uber entschied, seine autonomen Fahrzeuge wieder zurück auf die Straße zu schicken. Und begleitete das mit einem hübsch produzierten Video zu sehen auf YouTube.
Sometimes, to find the best way forward, you have to stop and change direction.
Manchmal, heißt es darin, muss man die Richtung ändern, um den besten Weg vorwärts zu finden. Und weiter.
When we took our self-driving vehicles off the road in March, we pledged to rethink everything we do.
Als wir unsere selbstfahrenden Autos im März aus dem Verkehr zogen, versprachen wir, alles, was wir tun, zu überdenken. Wir haben die Sicherheit unserer Fahrzeuge immer wichtig genommen, aber wir mussten uns verbessern. Als im März 2018 eine Passantin von einem Uber-Fahrzeug tödlich verletzt wurde, stoppte das Unternehmen sämtliche Tests. Ein erheblicher Rückschlag für Uber. Bis dahin waren rund 200 Fahrzeuge in 4 US-Städten unterwegs, manchmal auch nachts, bis zu 88 Kilometer pro Stunde schnell. Doch nach dem Tod der 49-Jährigen war damit erstmal Schluss.
After months of reflection and improvement, that time is now.
Im Dezember kehrten die selbstfahrenden Wagen auf die Straße zurück, allerdings stark eingeschränkt. Uber-Fahrzeuge sollten lediglich auf einer 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen 2 Uber-Büros in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania fahren. Nie in der Nacht oder bei Regen und maximal 40 km/h schnell. Ein bescheidener Ansatz angesichts der großen Pläne, die Uber mit seiner Sparte selbstfahrender Autos hat. Eines Tages, so die Hoffnung, könne die Technologie sämtliche Fahrer des Dienstes ersetzen und damit den größten Kostenfaktor beseitigen. Doch die Technologie hinkt den Erwartungen hinterher. In einem Blog-Eintrag auf der Uber-Seite heißt es dazu: Die Technologie für selbstfahrende Autos zu entwickeln, ist eine der größten technischen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn wir es schaffen, haben diese Fahrzeuge das Potenzial, unsere Straßen sicherer und den Verkehr erschwinglicher zu machen. Diese Herausforderungen und Möglichkeiten sind groß, die Verantwortung noch größer. Ein sicheres, verlässliches und vertrauenswürdiges System autonomer Fahrzeuge zu schaffen. Nach dem Unfall überprüfte Uber seine Software und Teststrecken. Neu ist nun, dass in jedem Testwagen auch 2 sogenannte Safety Operators sind. Sie können im Notfall eingreifen. Auch eine Notfallbremsanlage soll jederzeit angeschaltet bleiben. Bei dem tödlichen Unfall hatten die Sensoren die Fußgängerin 6 Sekunden vor dem Zusammenstoß zwar wahrgenommen, doch weil der Notbremsassistent ausgeschaltet war, wurde der Wagen nicht langsamer und stoppte nicht. Die Sicherheitsfahrerin am Steuer schaute vor dem Aufprall nicht auf die Straße. Das ergab eine Untersuchung der Unfallermittlungsbehörde NTSB. Ubers Sparte autonomer Fahrzeuge ist trotz dieses Rückschlags für Investoren hochinteressant. Erst vergangene Woche berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass unter anderem Technikinvestor SoftBank und Toyota bis zu 1 Milliarde Dollar in diese Unternehmensabteilung investieren wollen. Für Uber viel Geld zur richtigen Zeit. Angeblich will das Unternehmen im April seinen Börsengang einleiten. Uber wächst nach wie vor schnell, bietet inzwischen auch Fahrrad- und Motorrollerverleihe und Essenslieferdienste an. Hohe Investitionen machen Uber aber höchst unprofitabel. Im zurückliegenden Quartal beliefen sich die Verluste auf 1 Milliarde Dollar.
Die Mobilität der Zukunft wird nicht nur davon geprägt sein, dass keine Menschen mehr hinterm Steuer sitzen. Man wird auch keine Verbrennungsmotoren mehr unter der Motorhaube finden, denn die Zukunft soll elektrisch sein. Eines der entscheidenden Bauteile eines jeden Elektroautos ist die Batterie. So haben die Hersteller von Auto-Akkuzellen einiges an Gewicht. Die 5 wichtigsten Hersteller kommen aus Asien. Besonders schnell sind zuletzt chinesische Unternehmen gewachsen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit, das hat der chinesische CATL-Konzern geschafft. An dem börsennotierten Unternehmen aus der ostchinesischen Küstenstadt Ningde kommt man inzwischen nicht mehr vorbei, wenn man sich mit dem E-Auto-Boom im Allgemeinen und mit den Akkuherstellern im Speziellen beschäftigt. Mark Newman von der Hongkonger Beratungsfirma Bernstein Research. CATL überragt in China inzwischen alle anderen Hersteller mit deutlichem Abstand. Durch die enorme Nachfrage nach Akkus für E-Autos in China hat CATL eine Größe erreicht, mit der sie sogar die koreanischen Hersteller in den Schatten stellen. Was Qualität und Technologie angeht, liegt CATL zwar noch hinter den Koreanern, aber das machen sie wett durch ihre Größe. CATL existiert in der jetzigen Form erst seit 2011. Seit Mitte vergangenen Jahres ist das Unternehmen an der Börse von Shenzhen gelistet. Firmengründer Zheng Yuqun gab sich beim Börsengang im Juni 2018 selbstbewusst. Unser Unternehmen ist führend im Bereich Batterietechnik, Rohstoffe, Herstellung, Verkauf, Kundendienst und Akku-Recycling. Wir haben also mit unserer Strategie die gesamte Lieferkette im Blick. Auch bei Forschung und Entwicklung sind wir Weltklasse. Der zweite wichtige chinesische Akkuhersteller ist der Autokonzern BYD. Er produziert vor allem, aber nicht nur, für seine eigene Flotte. Groß geworden sind beide Firmen, CATL und BYD, vor allem dank der klar protektionistisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik der chinesischen Staats- und Parteiführung. Die entschied vor einigen Jahren de facto, wer in China E-Autos baut, muss Akkus aus heimischer chinesischer Produktion einbauen. Das gilt sowohl für inländische Firmen wie Geely, Brilliance oder NIO, aber auch für ausländische wie BMW oder Volkswagen. Chinas Regierung hat kräftig geholfen beim Aufbau der heimischen Batterieindustrie, erklärt Zheng Zhilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Vor allem eben dadurch, dass nur die E-Auto-Hersteller Subventionen bekommen haben, die inländische, in China produzierte Akkus verwenden. Fürs schnelle Wachstum der chinesischen Akkuhersteller sorgte also vor allem der Staat. Technologisch profitierten sie auch von Fachwissen aus dem Ausland. CATL etwa arbeitete schon früh mit dem chinesischen Autohersteller Brilliance zusammen und so indirekt auch mit BMW. Denn der Münchner DAX-Konzern betreibt in China ein Joint Venture mit Brilliance. Autoexperte Zheng Zhilin. Die Kunden von CATL sahen, dass deren Akkus in China von BMW zertifiziert wurden. Das hat dem Image natürlich gut getan. BYD wiederum hat sehr von der Zusammenarbeit mit Daimler profitiert, denn beide haben zusammen in China das Elektroauto Denza entwickelt. Das konnte sich hier zwar nicht durchsetzen, aber die Kooperation mit Daimler hat BYD sehr geholfen. Die fünf wichtigsten Auto-Akku-Hersteller der Welt kommen allesamt aus Asien. Sie beherrschen inzwischen rund 80% des Marktes. Neben CATL und BYD aus China sind das Panasonic aus Japan sowie LG und Samsung aus Südkorea. Der Analyst Mark Newman von der Beratungsfirma Bernstein hält es grundsätzlich für eine gute Idee, dass nun auch europäische Firmen eine eigene Batteriefertigung aufbauen wollen, mit kräftiger Unterstützung durch den Staat. Doch eine Chance gegen die asiatischen Firmen habe Europa nur, wenn es statt auf bewährte Konzepte auf neue Akkutechnologien setze. Im Bereich der Lithium-Ionen-Akkus ist es schlicht und einfach zu spät. Hier sind die Big Five aus Asien technologisch und in ihrer Größe so sehr im Vorteil, dass es wirklich schwierig wird, denen auch nur annähernd das Wasser zu reichen.
Damit sind wir am Ende unserer Wirtschaftssendung am Montag. In der Technik war Gerd Georgi und am Mikrofon Insa Wrede. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.